Der christliche Glaube erhebt den Anspruch, der einzig wahre Glaube zu sein. Wahr heißt hier so viel wie, er ist der einzige Glaube, der rettet und ewiges Leben bei Gott bringt. Viele Menschen, die sich als Christen bezeichnen, sehen dies nicht so. Für sie ist der christliche Glaube nicht mehr als eine persönliche Überzeugung, die keine gültigen Wahrheiten für andere enthält. Wenn wir zu den Grundlagen des christlichen Glaubens kommen, dann wird Folgendes deutlich. Der christliche Glaube versteht sich seit seinen Anfängen tatsächlich als der einzig wahre Glaube. Im Neuen Testament wird unmissverständlich deutlich gemacht, dass die Offenbarung Gottes, die er durch Jesus Christus gegeben hat, dass die allein einen Menschen in Gemeinschaft mit Gott bringt. Denn diese Offenbarung ist endgültig. Und sie ist deshalb endgültig, weil sie unüberbietbar ist. Ich möchte heute in der Radioandacht darauf zu sprechen kommen, warum die Offenbarung, die Christus gebracht hat, unüberbietbar ist. Dazu begrüßt Sie, liebe Hörerinnen und Hörer, Jörg Fehrenberg. Ich nehme zur Grundlage ein paar Verse aus dem Evangelium von Johannes. Johannes macht bereits in seiner Einleitung zu seinem Evangelium völlig klar, dass er über Jesus Christus schreiben möchte und dem, was er über Gott offenbart hat. Am Ende dieser Einleitung in Kapitel 1, den Versen 16 bis 18, schreibt Johannes über Jesus, den Sohn Gottes, der Mensch geworden ist, Folgendes. Aus seiner unendlichen Fülle heraus haben wir Gnade anstelle der Gnade empfangen. Das Gesetz ist ja durch Mose gegeben worden. Aber die Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Niemand hat Gott jemals gesehen, aber der eine und unvergleichliche Sohn, der selbst Gott ist und in innigster Beziehung zum Vater steht, der hat uns erklärt und gezeigt, wer Gott ist und wie er ist. Warum erhebt der christliche Glaube den Anspruch, der einzig wahre Glaube zu sein? In dieser Frage ist das Thema dieser Andacht ausgedrückt. Diesen Anspruch des Christentums möchte ich von dem gelesenen Text aus dem Johannesevangelium untermauern. Johannes gibt dort zwei Antworten auf die Frage, warum der christliche Glaube mit Recht den Anspruch erheben darf, der einzig wahre Glaube zu sein. Die erste Antwort lautet: Jesus Christus hat Gottes letztgültige und unübertreffliche Liebe offenbart. Diese erste Antwort möchte ich anhand der Aussage von Johannes über Jesus vertiefen. Johannes schreibt in den Versen 16 und 17: Aus seiner unendlichen Fülle heraus haben wir die neue Gnade anstelle der alten Gnade empfangen. Das Gesetz ist ja durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und Wahrheit in ihrer letztgültigen Gestalt sind durch Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Johannes macht hier deutlich, dass die Offenbarung, die Gott durch Jesus Christus gegeben hat, der Endpunkt und Höhepunkt einer längeren Heilsgeschichte ist. Johannes spricht davon, dass wir, also er und alle, die an Jesus Christus glauben, durch diesen Jesus Gottes Gnade empfangen haben. Johannes weist darauf hin, was das für eine Gnade Gottes ist, die wir durch Jesus Christus empfangen. Sie ist von besonderer Qualität. Sie ist besonders groß und herrlich. Johannes macht dies an zwei Dingen deutlich. Zuerst gibt er den Hinweis, dass die Gnade, die uns durch Jesus Christus gegeben wird, aus seiner Fülle entspringt. Johannes meint hier die unendliche göttliche Fülle, die im menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus, anwesend ist. Aus dieser Fülle entspringt die Gnade, die uns durch Jesus Christus zuteil wird. Diese Gnade ist selbst Ausdruck dieser Fülle. Sie ist Gnade in unendlicher göttlicher Fülle und Herrlichkeit. Dann macht Johannes durch einen zweiten Hinweis deutlich, dass die Gnade, die wir durch Jesus Christus empfangen, Gnade im höchsten Ausmaß ist. Er schreibt in Vers 16, dass es eine Gnade anstelle von Gnade ist. In manchen Bibelübersetzungen steht, aus seiner Fülle haben wir Gnade um Gnade empfangen. Dies soll dann zum Ausdruck bringen, dass wir durch Jesus eine Gnade nach der anderen empfangen. Dies passt durchaus zu der Aussage, dass wir bei Jesus Gnade aus der göttlichen Fülle erhalten. Aber so sinnvoll diese Deutung auch ist, sie ist im Zusammenhang der Verse eher unwahrscheinlich. Zudem sagt Johannes in Vers 16 auch wörtlich, dass wir Gnade anstelle von Gnade empfangen haben. Da wird eine Gnade durch die andere ersetzt. Dabei ist es offensichtlich so, dass die eine Gnade deshalb ersetzt wird von der anderen, weil die andere besser, größer, herrlicher ist. Welche beiden Gnaden Johannes hier gegenüberstellt, das macht er im darauffolgenden Vers 17 deutlich. Er schreibt dort: Das Gesetz ist ja durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Johannes stellt hier zwei Offenbarungen Gottes gegenüber. In beiden Offenbarungen hat Gott seine Gnade gezeigt. Aber die Gnade, die er durch Jesus Christus offenbart hat, stellt die alte Gnade in den Schatten. Die neue Gnade stellt die alte Gnade so sehr in den Schatten, dass Johannes sie gar nicht mehr als Gnade bezeichnet. Stattdessen spricht er von dem Gesetz, das Gott durch Mose offenbart hat. Mit dem Ausdruck Gesetz bezieht sich Johannes auf die sinaitische Bundesordnung zwischen Gott und dem Volk Israel. Sinaitisch nennt man diese Bundesordnung deshalb, weil sie am Berg Sinai auf der sinaitischen Halbinsel in Kraft trat. Der Übermittler dieses Bundes war Mose gewesen. Ihm hatte sich Gott am Berg Sinai offenbart. Dort trat Gott in ein besonderes Gemeinschaftsverhältnis mit dem Volk Israel. Und in diesem Gemeinschaftsverhältnis erwies Gott den Israeliten viel Gnade. Er hatte sie ja zuvor, bevor er sie zum Berg Sinai führte, aus der Sklaverei in Ägypten befreit. Dann, am Berg Sinai, machte Gott den Israeliten sein Bundesangebot. Unter allen Völkern der Erde wollte er sie als sein Volk annehmen. Er wollte sich als ihr Gott erweisen und sie seine Gnade erfahren lassen. Er wollte sie als sein Volk segnen. Das Land Kanaan, das heutige Israel, wollte er ihnen zum Besitz geben. Sie sollten dort unter seinem Schutz in Glück und Wohlstand leben. Vor allem wollte Gott durch sie ein Zeugnis geben für die ganze Welt. Alle Völker sollten an dem Segen, den das Volk Israel durch Gott erfuhr, erkennen, dass ihr Gott der einzige und wahre Gott ist. Im Sinaitischen Bund erwies Gott dem Volk Israel auf mannigfache Weise seine Gnade. Er gab ihnen Gebote, in denen sich sein Wille für ihr Leben offenbarte. So wussten sie, wie sie vor Gott leben konnten. Da die Israeliten Sünder waren wie alle Menschen, gab Gott ihnen Priester und Tieropfer. Die sollten die Gemeinschaft zwischen Gott und seinem Volk vermitteln. Denn Gott wollte in einem Heiligtum mitten unter seinem Volk wohnen. Die Opfer, die Gott ihnen gab, waren die Grundlage dafür, dass Gott ihnen die Sünden vergab. So viel Gnade war in dem Gesetz, dem Sinaitischen Bund, vorhanden. Aber die Gnade war in ihrem Ausmaß begrenzt. Ja, es gab die Tieropfer zur Vergebung der Sünden. Aber sie galten nur für einen bestimmten Bereich. Es gab Vergehen, auf die stand die Todesstrafe, und für all diese Vergehen gab es kein Opfer, sondern die Strafe sollte dann vollzogen werden. Eine weitere Einschränkung der Gnade Gottes war daran erkennbar, wie Gott unter seinem Volk gegenwärtig war. Er wohnte in einem Heiligtum, und im Heiligtum war es wiederum ein abgegrenzter Bereich, in dem Gott in besonderer Weise gegenwärtig war. Diesen Bereich durfte kein Israelit betreten, nicht einmal der oberste Priester. Und wenn Gott in diesem heiligsten aller Bereiche auch gegenwärtig war, so doch in unsichtbarer Weise. Eine weitere Einschränkung der Gnade Gottes im Sinaitischen Bund war durch die Form dieses Bundes gegeben. Dieser Bund war nämlich zweiseitig. Sowohl Gott als auch das Volk Israel übernahmen darin bestimmte Verpflichtungen gegenüber dem anderen Bündnispartner. Dass Gott seine Verpflichtungen einlösen würde, daran gab es keinen Zweifel. Er wollte sich als der Gott dieses Volkes erweisen und sie mit seiner Gnade überschütten. Für das Volk Israel gab es aber auch eine Verpflichtung. Die Israeliten sollten den Geboten Gottes gehorchen. Wenn sie das taten, blieb Gott mit seiner Gnade bei ihnen. Wenn sie ihm nicht gehorchen wollten, würde Gott sich irgendwann gegen sie wenden und sie für ihre Schuld bestrafen. Wie die weitere Geschichte des Volkes Israel zeigte, war dieses Volk nicht willens und auch nicht in der Lage, Gottes Gebote einzuhalten. So führte Gott sie zwar aus Gnade in das Land Kanaan, das er ihnen zu geben versprochen hatte. Die weitaus größte Mehrheit des Volkes gehorchte Gott aber die meiste Zeit über nicht. Sie beteten andere Götter an und riefen damit Gottes Zorn hervor. Nach Jahrhunderten der Geduld vertrieb Gott die Israeliten wieder aus dem Land. Er ließ dann nur einen kleinen Teil wieder zurückkehren. Und das Alte Testament endet dann damit, dass dieser Überrest von Israeliten darauf wartet, dass Gott ihnen irgendwann seine Gnade erweisen wird. Sie warteten darauf, dass er ihnen seine Gnade in einem größeren Ausmaß erweisen würde als je vorher. Sie hatten erkannt, dass dies unbedingt nötig war. Sie wussten, dass sie nicht in der Lage waren, den sinaitischen Bund einzuhalten. Dann, etwa 400 weitere Jahre später, war in Gottes Augen die Zeit erfüllt. Er sandte seinen Sohn, um seine Gnade in endgültiger und unübertrefflicher Weise zu offenbaren. Johannes bringt beide Offenbarungen Gottes, also die durch den sinaitischen Bund und die durch Jesus Christus, in einen Vergleich. Er schreibt: Das Gesetz ist durch Mose gegeben worden, aber die Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Der Ausdruck Gnade und Wahrheit taucht bereits im Alten Testament an wichtigen Stellen auf. Er bezieht sich auf die Liebe und Treue Gottes gegenüber seinem Volk. Er bezieht sich vor allem auf seine Zusage, dass er sich als Gott seines Volkes erweisen, dass er in bleibende Gemeinschaft mit seinem Volk treten will. Gottes Liebe und Gnade, wie sie durch Jesus Christus offenbar geworden sind, stellen alles Vorherige in den Schatten. Das wird besonders deutlich, wenn man die Gnade, die Gott im sinaitischen Bund erwiesen hat, mit der Gnade vergleicht, die Gott durch Jesus Christus offenbart hat. Im sinaitischen Bund nahm Gott Wohnung unter seinem Volk, zuerst in einem großen Zelt, dann in dem Tempel in der Hauptstadt Jerusalem. Gott war darin tatsächlich auf besondere Weise gegenwärtig, aber unsichtbar und verhüllt. In Jesus Christus hingegen ist Gott selbst unverhüllt in diese Welt gekommen. Der Sohn Gottes, der eines Wesens mit dem Vater ist, kam als Mensch in diese Welt. Er wurde als Kind einer Frau namens Maria in die Welt gebracht. Er wurde an einem bestimmten Ort in Bethlehem geboren. Er wuchs auf, wurde ein Mann und wurde von Beruf ein Hausbauer. Zu einem bestimmten Zeitpunkt, etwa im Alter von 33 Jahren, begann Jesus damit, öffentlich zu wirken und sich fortlaufend als Sohn Gottes zu offenbaren. Er zog von Ort zu Ort, durch Galiläa und Judäa. Etwa 3 Jahre lang lehrte er öffentlich und sagte, dass mit ihm die Herrschaft Gottes in ihrer endgültigen Weise angebrochen sei. Er behauptete, dass alle Zusagen, die Gott je gemacht hat, in ihm ihre Erfüllung finden würden. Jesus tat viele Wunder, mit denen er seinen Anspruch, Gottes Sohn zu sein, untermauerte. Er sammelte um sich einen kleinen Kreis von Jüngern, denen er sich in besonderer Weise offenbarte und anvertraute. Darunter war eben auch jener Johannes, von dem wir das Evangelium haben. Jesus Christus war der menschgewordene Sohn Gottes. In ihm war Gott in einer Weise gegenwärtig, menschlich, leiblich. Das übertraf bei weitem die Art und Weise, wie Gott im sinaitischen Bund gegenwärtig war. Die Gnade und Liebe Gottes, die durch Jesus Christus offenbar geworden ist, übertrifft alles, was Gott vorher an Gnade und Liebe gezeigt hat. Dies wird auch am Beispiel der Sündenvergebung deutlich. Gott hat auch im sinaitischen Bund Sünden vergeben. Er gab dazu die Tieropfer, durch die die Schuld gesühnt werden konnte. Aber sie galten nur für einen bestimmten Bereich, nicht für die sogenannten Kapitalverbrechen wie Götzendienst, Mord, Ehebruch oder Menschenraub. Die Opfer konnten den, der sie darbrachte, in seinem Gewissen auch nicht vollkommen frei machen. Bestimmte Opfer mussten immer wieder dargebracht werden. Sie zeigten an, dass das Problem der Sünde eben noch nicht ein für allemal gelöst war. Demgegenüber hat Jesus Christus durch seinen Tod am Kreuz ein Opfer für unsere Sünden gebracht, das ein für allemal Geltung hat. Diejenigen, die an Jesus Christus glauben, können gewiss sein, dass all ihre Schuld, die vergangene und die zukünftige, bereits ein für allemal durch das eine Opfer gesühnt ist. Dieses eine Opfer hat Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, dargebracht, als er sich für uns am Kreuz hinrichten ließ. Er selbst, der nie eine Sünde begangen hat, nahm die Strafe auf sich, die wir wegen unserer Sünde verdient haben. Johannes schreibt: Die Gnade und Wahrheit sind durch Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Die Liebe Gottes in ihrer endgültigen und unübertrefflichen Form ist durch Jesus Christus Wirklichkeit geworden. Sie ist dadurch Wirklichkeit geworden, dass Gottes Sohn Mensch wurde, dass er für uns gestorben ist und dass er von Gott auferweckt worden ist zu neuem ewigen Leben. Warum kann man sagen, dass die Liebe und Gnade, die durch Jesus Christus offenbar geworden sind, nicht zu überbieten sind? Es gibt mehrere Beobachtungen, die diese Aussage rechtfertigen. Zuerst einmal haben sich durch Jesus Christus alle Zusagen erfüllt, die Gott je gemacht hat und die alle darauf hinzielten, den Menschen seine Liebe zu erweisen. Darüber hinaus kann Gott uns nicht näher kommen, als dass er selbst in seinem Sohn Mensch wird. Und dies nicht nur zum Schein, sondern wahrhaftig und ein für allemal. Und zum Dritten hat Jesus durch seinen Tod am Kreuz unsere Schuld endgültig gesühnt und beseitigt. Auf dieser Grundlage schenkt Gott denen, die an Jesus glauben, ewiges Leben. Wenn ein Leben ewig ist, besagt dies ja, dass es in einen endgültigen Zustand eingetreten ist, der nie wieder aufhört und der nie wieder rückgängig gemacht werden kann. Ewiges Leben ist nichts anderes als ein Leben, in dem die Liebe Gottes für immer auf vollkommene Weise erfahren wird. Darum lässt sich mit Recht behaupten, die Liebe Gottes, die durch Jesus Christus offenbar geworden ist, die ist letztgültig und unüberbietbar. Wer diesem menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus, sein Leben anvertraut, der erfährt die Liebe Gottes schon in diesem Leben in einer Weise, wie er sich das vorher nicht vorstellen kann. Vor allem aber hat er die Gewissheit, dass er nach dem Tod für immer von Gottes Liebe umfangen und durchdrungen wird. Warum erhebt der christliche Glaube den Anspruch, der einzig wahre Glaube zu sein? Die erste Antwort darauf lautete, weil Jesus Christus die Liebe Gottes in letztgültiger und unübertrefflicher Weise offenbart hat. Dieser erste Grund besagt, dass die Liebe, die Gott uns durch Jesus Christus erfahren lässt, nicht zu überbieten ist. In der zweiten Begründung geht es nun um die Frage, ob es denn für Gott selbst etwas bedeutet, uns zu lieben. Ist die Liebe etwas, durch das Gott selbst erkennbar wird? Haben wir es, wenn wir die Liebe Gottes erfahren, mit Gott selbst in seinem tiefsten Wesen zu tun? Die Antwort darauf lautet ja. Denn welchen Sinn hat es, wenn der christliche Glaube der einzig wahre Glaube ist, aber doch Gott in seinem tiefsten Wesen verborgen bliebe? Es geht im christlichen Glauben nicht nur darum, etwas von Gott zu bekommen oder etwas von Gott zu erfahren. Es geht darum, in Liebe und gegenseitiger Erkenntnis mit Gott vereint zu sein. Warum also erhebt der christliche Glaube den Anspruch, der einzig wahre Glaube zu sein? Die zweite Antwort darauf lautet: Jesus hat uns als menschgewordener Sohn Gottes erklärt und gezeigt, wer Gott in seinem tiefsten Wesen ist. Johannes schreibt in Kapitel 1, Vers 18: Niemand hat Gott jemals gesehen, aber der eine und unvergleichliche Sohn, der selbst Gott ist und in innigster Beziehung zum Vater steht, der hat uns erklärt und gezeigt, wer Gott ist und wie er ist. Niemand hat Gott jemals gesehen, schreibt Johannes. Er will damit sagen, dass kein Mensch dazu in der Lage ist, Gottes unendliche Herrlichkeit zu fassen. Gott ist eine unendliche Person. Er ist nicht an Raum und Zeit gebunden. Gott ist allwissend, er weiß immer alles. Gott ist allgegenwärtig, er ist immer überall. Gott ist allwirksam, er wirkt immer alles. Gott ist selbst genügsam. Er braucht nichts und niemanden außer sich selbst, um ewig glücklich zu sein. Gott ist auf niemanden angewiesen, dass er seiner Existenz Sinn verleihe. Gott ist in sich selbst reich an allem. Er ist in sich selbst von unendlicher Herrlichkeit. Vor allen Dingen ist Gott heilig. Dass Gott heilig ist, meint, dass er das meiste aufheben um sich selbst als Gott macht. Gott ist gerne Gott. Ja, es ist für ihn die größte Freude, Gott zu sein. Und Gott weiß, dass er der einzige und wahre Gott ist. Gott weiß, dass es der einzige Sinn im Leben von uns Menschen ist, ihn zu kennen und seine Liebe zu erfahren. Darum ist es auch zu unserem Guten, dass Gott seine Heiligkeit verteidigt. Gott gebietet uns, keine anderen Götter neben ihm anzubeten. Wenn wir es tun, verfehlen wir die Bestimmung unseres Lebens und landen am Ende in tiefster Not und Einsamkeit. Dass Gott seine Heiligkeit, also seine Unvergleichlichkeit als Gott, so hervorhebt, ist also auch Ausdruck seiner Liebe zu uns. Aber man kann darüber hinaus noch mehr sagen. Gott verteidigt seine einzigartige Herrlichkeit gerade deshalb, weil sie vor allem in seiner Liebe besteht. Die Liebe ist das tiefste Wesen Gottes. Und dies ist durch Jesus Christus offenbar geworden. Er ist der Sohn Gottes, der Mensch geworden ist. Als Sohn Gottes hat er eine einzigartige Stellung zu Gott als Vater. Johannes spricht hier in Vers 18 von Jesus Christus wörtlich als von dem einzig geborenen Gott, der im Schoß des Vaters ist. Dies ist eine außerordentliche Aussage über Gott, deren Bedeutung kaum ermessen werden kann. Jesus Christus ist der einzig geborene Gott. Johannes spricht von Jesus üblicherweise als von dem Sohn Gottes. Er macht aber hier klar, dass der Sohn Gottes, wie er in Jesus Christus Mensch geworden ist, selber Gott ist. Der Sohn, der selbst göttliche Würde hat, sitzt im Schoße Gottes des Vaters. Diese Redeweise vom Schoß des Vaters ist bildlich gemeint. Jesus Christus, der Sohn Gottes, Gott selbst, ist in innigster Liebe mit Gott, dem Vater, vereint. Diese Liebe zwischen Vater und Sohn ist unvorstellbar groß und tief. Die Liebe zwischen den beiden ist geprägt von unendlich großer Freude aneinander. Der Vater freut sich am Sohn. Er schenkt ihm alles, was er hat. Sein ganzes Wesen hat er in den Sohn hineingelegt von Ewigkeit her, damit der Sohn verherrlicht werde. Der Sohn freut sich an seinem Vater. Er empfängt von Ewigkeit her alles, was der Vater ihm gibt, damit der Vater verherrlicht werde. Dieses Geschehen zwischen Vater und Sohn hat nie einen Anfang gehabt, so wahr Gott keinen Anfang hat. Diese Liebe zwischen dem Vater und dem Sohn ist das eigentliche Wesen Gottes. Diese Liebe ist so grundlegend im Wesen Gottes enthalten, dass man nicht sagen kann, es gibt zwei Götter, die in Liebe vereint sind. Die Liebe, die zwischen Gott dem Vater und Gott dem Sohn besteht, ist so grundlegend, dass sie beide ein Gott sind. Die Beziehung zwischen Vater und Sohn ist so eng, dass sie zu einem göttlichen Wesen vereint sind. Dieses Geheimnis Gottes werden wir nie ausloten können. Wir werden aber einmal in Ewigkeit über diese Herrlichkeit Gottes staunen. Jesus Christus hat uns gezeigt, dass Gott in seinem tiefsten Wesen Liebe ist. Er hat uns offenbart, dass Gott in seinem tiefsten Wesen eine ewige, untrennbare Einheit mehrerer, sich liebender Personen ist, Vater, Sohn und Heiliger Geist. Den Heiligen Geist habe ich jetzt der Vollständigkeit halber einmal mitgenannt. Johannes legt den Schwerpunkt aber vor allem auf die liebende Einheit von Vater und Sohn. Gottes Wesen besteht in der Liebe zwischen Vater und Sohn. Jesus Christus, der menschgewordene Sohn Gottes, hat uns offenbart, dass das so ist. Er hat uns gezeigt, dass es Gottes Wesen und tiefstes Anliegen ist, sich mit allem, was er ist und hat, an andere zu verschenken. Für Gott ist es keine Nebensache zu lieben. Es ist für Gott keine Belanglosigkeit, uns kleine Menschen zu lieben. Wenn Gott uns seine Liebe in ihrer wahren Gestalt zeigt, dann schenkt er sich uns mit ganzer Hingabe. Dann lässt er uns seine Liebe in einem Ausmaß erfahren, wie wir als begrenzte Wesen eben in der Lage sind, es zu fassen. Welchen größeren Beweis seiner Liebe zu uns könnte Gott uns geben als den, dass er uns seinen eigenen Sohn gesandt hat? Gott hat seinen über alles geliebten Sohn für uns gegeben. Der Sohn Gottes ist aus Gehorsam gegenüber seinem über alles geliebten Vater zu uns auf die Welt gekommen. Der Vater hat aus Liebe zu uns seinen Sohn gegeben, damit er unsere Schuld auf sich nähme. Der Sohn hat aus Liebe zu uns den Auftrag des Vaters erfüllt und sein Leben als Opfer für unsere Sünde gegeben. Die Liebe, die Vater und Sohn uns erwiesen haben, leitet sich aus ihrer Liebe zueinander ab. Sie hat als Ziel, dass wir durch den menschgewordenen Sohn Gottes in diese Liebe Gottes hineingezogen, hineinversetzt werden. Darum sage ich aus fester Überzeugung, der christliche Glaube ist der einzig wahre Glaube. Denn hier offenbart sich Gott in einer unübertrefflichen Weise. Seine Herrlichkeit, die hier offenbar wird, übersteigt alles, was Menschen fassen können. Die Liebe, die Gott uns in seinem Sohn, Jesus Christus, erwiesen hat, sie ist der Schlüssel, um Gottes Wesen zu verstehen. Und die Liebe, die Gott uns im Glauben an Jesus Christus erfahren lässt, sie ist das größte Geschenk, das ein Mensch erfahren empfangen, erleben kann. Denn Gott schenkt denen, die seine Liebe empfangen, nicht irgendetwas, sondern sich selbst. Gott schenkt sich selbst vorbehaltlos und mit der größten Freude, weil er in seinem tiefsten Wesen Liebe ist. Die größte Freude, die wir erleben können, ist die, dass wir Gottes Liebe erfahren. Denn mit ihr erfahren wir auch, wie Gott in seinem Wesen ist. Gott befreit uns aus Liebe dazu, dass wir ihn in seinem Sohn so erkennen können, wie er wirklich ist. Und wenn wir Gottes Liebe in seinem Sohn erkannt haben, dann können wir gar nicht anders, als Gott wieder zu lieben. Gottes Herrlichkeit erfüllt uns dann mit einer großen Freude, nämlich Freude daran, mit diesem Gott in Liebe vereint zu sein. Ich wünsche Ihnen, liebe Hörerinnen und Hörer, dass Sie Gottes Liebe, die er Ihnen in seinem Sohn Jesus Christus erwiesen hat, erkennen können. Gott hat uns aus Liebe seinen eigenen Sohn gegeben. Jesus Christus ist der Mensch gewordene Sohn Gottes, der sein Leben für uns gegeben hat. Er ist für unsere Schuld am Kreuz gestorben. Er ist auferstanden zu neuem, ewigem Leben. Jesus Christus ruft alle Menschen auf, dass sie ihm ihr Leben anvertrauen. Denn allein durch ihn bekommen sie Anteil am ewigen Leben. Allein durch Jesus Christus erfahren sie die Liebe Gottes in ihrer ganzen unendlichen Herrlichkeit. Diese Liebe Gottes, die sein tiefstes Wesen zum Ausdruck bringt, diese Liebe ist es, die wir brauchen, damit unser Leben ewig Sinn hat. Gott hat sich uns in seinem Sohn gegeben, mit allem, was er ist und hat. Das ist gewiss wahr. Ihr Jörg Werenberg.